Kinderstundenzeit auf Radio ZB30.
Hallo und willkommen am Radio. Zu dieser Kinderstunde begrüßt dich Tante Christina. Die letzten zweimal haben wir uns mit dem Thema Lesen und dem Tag des Buches beschäftigt. Hast du schon Lust aufs Lesen bekommen? Danke nochmals an jedes Kind, das bei der Verlosung mitgemacht hat. Ich habe im Nachhinein noch einen Brief bekommen von Sophia Bergen aus der 3. Klasse aus Kleefeld, Menno. Sie wollte auch bei der Verlosung mitmachen. Leider habe ich den Brief zu spät erhalten. Danke trotzdem fürs Mitmachen, Sophia. Auch du bekommst einen Trostpreis zugesendet, so wie die anderen auch. Danke für deinen Brief. In der heutigen Sendung wollen wir von einer Autorin über ein neu erschienenes Kinderbuch hören. Tabea Enz aus Fernheim ist die Autorin des Buches. Sie hat bereits ein Buch geschrieben und nun ist das zweite erschienen und sie möchte es uns vorstellen. Vielen Dank, Tabea, für deine Zeit und Mühe, den Kindern am Radio etwas von dir und deinem Buch zu erzählen.
Ein schöner Tag, ein schöner Tag, heute war schöner Tag. Spielen, springen, toben, singen, klettern, klatschen, Lieder klingen. Heute war ein schöner Tag. Heute war ein schöner Tag. Ein schöner Tag, ein schöner Tag. Heute war ein schöner Tag. Spielen, springen, toben, singen, klettern, klatschen, Lieder klingen. Heute war ein schöner Tag. Heute war ein schöner Tag.
Ich habe heute was Schönes erlebt. Mein bester Freund war zu Besuch. Wir bauten im Garten eine Bude aus Holz. Darauf bin ich mächtig stolz. Ich habe heute was Schönes erlebt. Ich war mit meiner Freundin im Zoo. Wir standen bei den Affen und sangen ein Lied. Und ein Papagei sang.
Hallo liebe Kinder, ich bin Tabea. Die Chaco-Natur und ganz besonders die Chaco-Tiere finde ich sehr interessant. Außer Schlangen und Eidechsen, die finde ich ganz furchtbar. Ich liebe es, nach einem Regen gemeinsam mit meinen Kindern durch die Pfützen zu laufen. Aber ich hasse Dornen im Fuß vom Barfußlaufen. Aua! Pfützen und Dornen spielen auch in meinem Buch Die Chacotastischen Vier, der Regen, eine Rolle. Aber davon erzähle ich dir später mehr. Schon seit der Grundschule habe ich sehr gerne geschrieben. Und als ich später Lehrerin war, wuchs der Traum in meinem Herzen, Kinderbücher zu schreiben, um dich für die einzigartige und wunderschöne Natur des Chacos und deren Tiere zu begeistern. Du sollst durch meine Geschichten und Rebekkas Bildern ermutigt werden, Gottes wunderbare Schöpfung zu entdecken und dadurch auch zu merken, wie einzigartig Gott auch dich gemacht hat. Es sind bereits zwei Bücher der Chacotastischen Vier erschienen. Band 1, der Duftbaum, und in diesem Jahr Band 2, der Regen. Heute möchte ich dir von Band 2 erzählen. An diesem Buch haben wir über 2 Jahre gearbeitet. Das ist ganz schön lange, wenn man bedenkt, dass du es in etwa 15 Minuten durchgelesen hast, nicht wahr? In diesem Buch geht es um eine Trockenheit im Chaco, die viele Tiere hart trifft, auch die chacotastischen Vier. Die Trockenheit ist aber auch für uns Menschen sehr schwer. Die Viehzüchter warten auf Wasser und haben meist nicht genug Weide für ihre Viehherden. Die Bauern warten auf Regen für ihre Felder. Wir alle warten auf Wasser für unsere Zisternen. Und du freust dich sicher auch, wenn auf dem Hof endlich Wasserpfützen sind, in die du springen kannst. Weil die Trockenheit bzw. der Regen so ein wichtiges Thema für uns Chaqueños ist, war mir klar, das Thema verdient einen Platz in einer meiner Geschichten. So habe ich die Geschichte geschrieben, in der das Wasser im Chacobusch immer knapper wird und es einfach nicht mehr regnet. Als dann auch noch ausgerechnet Wildschwein Wali Hilfe braucht, müssen die chacotastischen Vier sich entscheiden. Sollen sie Wali helfen, obwohl er immer so gemein zu Stinktier Coco war? Und lässt sich Wali überhaupt helfen? Nachdem die Geschichte fertig geschrieben war, habe ich sie an meine Lektoren geschickt. Sie hat mir dann in 3 Durchgängen geholfen, die Geschichte noch besser und verständlicher zu machen. Nachdem der Text überarbeitet und korrigiert wurde, hat Rebecca Voth aus Asunción die Illustrationen, das heißt die Bilder für das Buch, gemalt. In Band 1 hat sie diese mit Wasserfarben auf Papier gemalt. In Band 2 hat sie die Illustrationen digital mit dem iPad erstellt. Das hat den Vorteil, dass die Farben der Bilder viel klarer sind und man auch einfacher kleine Änderungen machen kann. Als die Illustrationen fertig waren, wurden Text und Bild zusammengestellt. Nachdem die letzten Fehler korrigiert wurden, wurde die Datei in den Druck geschickt. Sobald alle Seiten auf großen Druckbögen gedruckt waren, wurden die Seiten gefalten, geschnitten und aneinander genäht. Das Buch ist endlich fertig. Jetzt kann das Buch an die Bibliotheken verkauft werden oder ich verschicke es auch direkt an die Leute, die es bei mir bestellen. Jetzt kann das Buch gelesen oder vorgelesen werden. Ich möchte euch jetzt auch einen Teil der Geschichte vorlesen. In der ersten Abendbrise liegen die chacotastischen Vier auf einer Mooslichtung. Sommerferien sind eine tolle Erfindung, sagt das Stinktier Coco. Das Kugelgürteltier Tatu schaukelt auf seinem Rücken hin und her. Eine noch bessere Erfindung sind Abenteuer. Ich brauche ganz dringend eines. Diese Langeweile ist nicht auszuhalten. Ach nee, bloß nichts Wildes, sagt Tapiriwi. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn und beißt genüsslich in sein Mehlbeerenbrot.
Lasst uns doch lieber das Wolkenspiel spielen. Wer das lustigste Wolkenbild findet, den trage ich nach Hause.
Ich sehe einen Kaktus.
Dort, ein Elefant.
Wer findet die Ente mit dem Hut?
Mitten im Spiel springt das Nachtäffchen Azara auf. Hört ihr das?
Ja, lasst uns nachschauen, sagt Tatu und hilft Revi hoch.
Die chacotastischen Vier folgen der schimpfenden Stimme.
Du stachliger Pixmat, so geht das nicht.
Hallo Piti, können wir dir helfen? Fragt Revi den kleinen Pampashasen.
Oh, hallo ihr, ich wollte das Wasser aus dem Kaktus saugen, aber er piekst mich überall.
Piti zupft einen Stachel aus seiner Nase.
Lass den armen Kaktus in Ruhe. Frau Eule hat gesagt, dass er vom Aussterben bedroht ist, ruft Coco.
Aber dann verdurste ich.
Dann musst du dir eben Wasser suchen.
Piti lässt den Kopf hängen.
Ich finde keines.
Ich gebe dir von meinem Wasser ab,
sagt Revi sofort.
Tatu protestiert, aber unsere Eltern haben gesagt, dass wir mit unserem Wasser sparsam umgehen sollen.
Und wenn jeder von uns ein bisschen abgibt? Fragt Azara.
Guter Plan, findet Revi und reicht Piti als erster seine Flasche.
Piti wirft den Kaktus auf den Boden und nimmt aus jeder Flasche einen Schluck. Dann bedankt er sich und hoppelt davon.
Coco hebt den kleinen Kugelkaktus auf.
Den nehme ich mit für mein Kaktusbeet.
Wenig später sitzen die Freunde bei Familie Tapir im Garten und erzählen von ihrem Erlebnis mit Piti.
Revis Mama seufzt, ja, es wird immer schwieriger, an Wasser zu kommen. Die Tümpel sind fast trocken.
Warum regnet es denn nicht? Will Azara wissen.
Revi versteht es auch nicht. Ja, Gott kann doch alles. Warum lässt er es nicht regnen?
Papa Tapir legt ihm die Hand auf die Schulter. Ich weiß es leider auch nicht.
Wenn wir doch nur mehr Wasser hätten, dann könnten wir den anderen Tieren helfen, sagt Azara.
Es gibt auf jeden Fall etwas, das wir tun können. Beten, sagt Mama.
Nach dem Gebet kommt Revi eine Idee. Papa, du hast mir erklärt, dass ein Flaschenbaum in seinem Stamm Wasser speichert. Was wäre, wenn man ein Loch hineinbohren würde? Würde das Wasser herausfließen?
Leider nicht. Es ist im Holz gespeichert.
Enttäuscht lässt Revi den Kopf hängen.
Plötzlich springt Coco auf. Ich hab's! Der Kaktus ist die Lösung.
Soweit die Geschichte. Wenn du wissen willst, wie diese Geschichte weitergeht, kannst du deine Eltern bitten, dass sie dir das Buch in der Buchhandlung von Ferdenheim oder Neuland kaufen. In Loma Plata kann man es bei Dogi kaufen. Natürlich kannst du es auch direkt bei mir bestellen. Ich freue mich auch sehr, wenn ich in meinem Postfach Fragen, Bilder, Briefe oder auch Geschichten von dir finde. Meine Postadresse ist Tabea Enz, Rivera Nummer 4, Fernheim. Zum Schluss möchte ich dir noch sagen, du bist chakotastisch. Gott hat dich fantastisch gemacht. Er hat einen Plan mit deinem Leben und er liebt dich. Auf Wiedersehen.
Kommt, wir wollen Gott loben. Er ist der Herr. Seid ihr dabei? Du bist der Herr. Du und kein anderer.
Du bist der Herr. Du und kein anderer. Du hast den Himmel gemacht.
Nun sind wir alle neugierig geworden auf dieses Buch oder auch auf andere Bücher. Bitte deine Eltern, mit dir zur Bibliothek zu fahren und Bücher auszuborgen, die du gerne liest, und dann nimm dir Zeit und lies ein Buch. Dafür lohnt sich, Zeit zu investieren.
Wir singen für unseren Gott immer wieder. Wir singen für unseren Gott. Wir singen für unseren Gott. Wir singen für unseren Gott immer wieder. Halleluja, Halleluja, Amen. Halleluja, Halleluja, Amen. Halleluja, Halleluja, Amen. Immer wieder.
So, und nun zur Fortsetzungsgeschichte. Josh und Matti zelten draußen, im Vorgarten des alten Farmhauses. In dieser Nacht beobachten sie eine Frau, die zum Farmhaus kommt. Was sie da bloß möchte? Vielleicht geht sie hinein, wisperte Matti. Komm, wir schleichen hinterher. Aber plötzlich tauchte die Frau an der anderen Seite des Farmhauses wieder auf. Diesmal blieb sie an dem großen Ahornbaum stehen. Sie schaute an ihm hinauf und ihre Hand streichelte kurz über den Stamm. Dann ging sie weiter bis zu dem Kletterrosenstrauch am Gartentor. Josh und Matti drückten sich tiefer ins Gebüsch, aber die Frau schaute nicht in ihre Richtung. Sie blieb stehen und atmete tief den Duft der Rosen ein. Dann spazierte sie langsam durch das Gartentor und verschloss es sorgfältig. Wieder quietschte es schauerlich. Sie warf einen letzten Blick auf das verlassene Farmhaus im Mondlicht. Dann drehte sie sich um und ging den Weg zurück, den sie gekommen war. Matti und Josh schauten ihr nach. »Verrückt«, murmelte Matti. Schweigend machten sie sich auf den Rückweg und krochen ins Zelt. Die Sonne stand schon ziemlich hoch am Himmel, als Matti und Josh am nächsten Morgen aufwachten. Verschlafen krabbelte Josh zum Zelteingang und schob die Decke zur Seite. Er blinzelte in das grelle Licht. Der Bach plätscherte vor sich hin und ein paar Spatzen chirpten laut auf der Wiese. Er stand auf und reckte sich. Matti kroch auch aus dem Zelt. Schon wieder Sonne, freute er sich. Los, wer zuerst am Bach ist! Kurze Zeit später suchten sie ihren Proviantrucksack hervor und vertilgten seinen Inhalt bis auf den letzten Krümel. »Es wird Zeit, dass wir nach Hause gehen, sonst müssen wir verhungern«, stellte Marty fest. »Für heute Mittag haben wir nichts mehr.« Er sprang auf und lief auf das Zelt zu. Vor dem Eingang blieb er stehen und schaute zu dem alten Farmhaus hinüber, das stumm und verlassen dort stand. »Irgendwie kommt es mir vor, als hätten wir das nur geträumt diese Nacht«, sagte er. Vielleicht war die Frau ja auch eine Schlafwandlerin, meinte Josh und grinste. Kanntest du sie eigentlich? Nee, Marty schüttelte den Kopf. Ich habe zwar ihr Gesicht nicht richtig gesehen, aber so eine ist mir hier noch nie begegnet. Sie bauten das Zelt ab und stapften kurz darauf schwer bepackt über die Landstraße. Na, wie war's? Begrüßte Luisa sie in der Haustür. Gut, antwortete ihr Bruder und ließ die Decken, die er getragen hatte, auf den Boden fallen. Und spannend, fügte Josh hinzu. Wieso spannend? Sarah kam näher. Die Jungen sahen einander an. Na, da war halt so eine Frau, begann Josh. Marty hat sie zuerst gesehen. Mitten in der Nacht ist sie über die Landstraße marschiert und dann ist sie vor dem alten Farmhaus stehen geblieben. Also, da habt ihr gezeltet, warf Luisa ein. Aber die Jungen beachteten ihren Einwurf nicht. Sie ist durch das Gartentor gegangen und dann einmal um das ganze Haus herum und sie hat an den Rosen gerochen und dann ist sie wieder zurückspaziert. Einfach so, erzählte Marty weiter. Sarah hatte mit großen Augen zugehört. Irgendwie unheimlich. Eine fremde Frau in einem Garten und das mitten in der Nacht. Sie schauderte. Luisa sagte ausnahmsweise nichts, aber sie dachte dafür eine ganze Menge. Ein Verdacht stieg in ihr auf. Es gab jemanden, von dem sie sich vorstellen konnte, dass er in einer Mondnacht das alte Farmhaus besucht. Aber sicher wusste sie es nicht. »Kanntest du die Frau?«, fragte sie Marty. Der schüttelte den Kopf. »Nee, überhaupt nicht.« Luisa nickte befriedigt. »Es war bestimmt Miss Appleby«, flüsterte sie Sarah aufgeregt zu, als die Jungen in den Garten liefen. »Du weißt schon, die Besitzerin. Bestimmt ist sie gestern Abend angekommen und wollte als erstes ihr altes Farmhaus wiedersehen.« »Mitten in der Nacht?«, fragte Sarah ungläubig. »Sie hätte doch bis heute Morgen warten können.« »Aber es klang doch so, als ob die Frau das Haus kennen würde«, beharrte Luisa. »Ich glaube bestimmt, dass es Miss Appleby war.« Am Nachmittag waren die beiden Mädchen plötzlich verschwunden. Marty wurde misstrauisch. Luisa hatte den ganzen Tag ihren »Ich weiß was, was ihr nicht wisst« Blick gehabt. Und das bedeutete meistens, dass sie irgendetwas ausheckte. »Ma ist auch nicht da«, stellte er fest. »Weißt du, wo sie hingegangen sind?« Josh schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung«, antwortete er und vertiefte sich wieder in sein Indianerbuch. Aber dann sah er plötzlich auf. »Mensch, Marty«, sagte er, »wir sollten doch heute Nachmittag zu Mr. Dickinson und Old Jim kommen.« »Stimmt«, Marty sprang auf. »Los, lass uns schnell gehen.« Was die Jungen nicht wussten, war, dass Sarah, Luisa und ihre Mutter an diesem Nachmittag Mrs. Taylor getroffen hatten und von ihr kurzerhand zum Teetrinken eingeladen worden waren. Und da bestätigte sich auch Luisas Verdacht, denn Mrs. Taylor sagte zu ihrer Mutter, »Dann kann ich sie gleich ihrer zukünftigen neuen Nachbarin vorstellen. Luisa hat ihnen bestimmt schon erzählt, dass Miss Appleby in ihr früheres Elternhaus einziehen wird. Gestern Abend ist sie hier eingetroffen.« Ma nickte. »Ja«, antwortete sie, »die Mädchen haben mir davon erzählt. Auch, dass sie sie mit in das Farmhaus genommen haben. Luisa ist richtig verliebt in dieses alte Haus. Hoffentlich haben die Mädchen sie nicht gestört.« »Aber ich bitte Sie, das habe ich doch gerne getan.« Mrs. Taylor rückte ihnen Stühle zurecht und bat sie, sich zu setzen. Miss Appleby ist also gestern eingetroffen und vorläufig im Gasthaus abgestiegen, bis das alte Farmhaus wieder bewohnbar ist, fuhr sie fort. Bevor sie weiterreden konnte, klopfte es. Luisa und Sarah blickten gespannt zur Tür. Mrs. Taylor öffnete und eine Frau mit silbergrauem Haar trat ein. Ihre Augen funkelten fröhlich und ihre Gestalt war mittelgroß, nicht ganz schlank und sie trug ein geblümtes Kleid in rosa und hellblau. »Darf ich bekannt machen? Miss Appleby, Mrs. Brown. Und dies sind Sarah und Luisa.« Wie schön, gleich ein paar Nachbarinnen kennenzulernen. Miss Applebys Stimme erinnerte Luisa an einen fröhlich plätschernden Bach. Es ist über 40 Jahre her, dass ich zuletzt hier war. Ich war 12, als wir von hier wegzogen. Ein paar vertraute Gesichter habe ich bereits getroffen, aber ich freue mich sehr darauf, neue Bekanntschaften zu machen. Die drei Damen verstanden sich gut. Sarah und Luisa lauschten dem Gespräch und fanden es ausnahmsweise einmal nicht langweilig, nur mit Erwachsenen am Tisch zu sitzen. Miss Appleby erzählte, dass sie damals fortgezogen waren, weil ihrem Paar die schwere Farmarbeit zu viel wurde. Die Felder haben meine Eltern verkauft, aber von unserem Haus und dem Garten wollten sie sich nicht ganz trennen. Deshalb vermieteten sie es an die Bakers. Als das Haus vor ein paar Jahren frei wurde, da bekam ich große Lust, wieder hierher zurückzukehren. Ich habe dafür gebetet und es hat noch einige Zeit gedauert. Aber dann durfte ich gehen. Und jetzt bin ich hier. Der Höhepunkt dieses Nachmittags kam für Sarah und Luisa, als sie sich verabschiedeten. Miss Appleby sagte, »Mrs. Taylor hat mir von eurer Vorliebe für mein altes Farmhaus erzählt. Habt ihr Lust, mir etwas beim Aufräumen zu helfen?« »Natürlich nur, wenn sie es erlauben, Mrs. Brown«, wandte sie sich an Luisas Mutter. Die lächelte. »Sie könnten den Mädchen keinen größeren Gefallen tun, Miss Appleby, und ich glaube auch nicht, dass mein Mann etwas dagegen hat. Also von mir aus.« Luisa wurde rot vor Freude. »Wir kommen ganz furchtbar gerne, stimmt, Sarah?« Sarah nickte nur. »Ja, dann bis morgen.« Miss Appleby nickte ihnen freundlich zu und machte sich dann auf den Weg ins Gasthaus. Josh und Matti hatten in der Zwischenzeit den Weg zu Mr. Dickinsons Haus im Dauerlauf zurückgelegt. »Hoffentlich sind wir nicht zu spät dran«, keuchte Matti, als sie vor der Haustür standen und warteten. Niemand öffnete. »Ich höre aber was«, sagte Josh. »Bestimmt sind sie draußen im Garten.« Sie liefen um das Haus herum, aber im Garten war auch niemand zu sehen. »Hallo«, rief Matti. »Sind Sie da, Mr. Dickinson?« »Wir sind hier«, ertönte plötzlich eine Stimme. »Auf der Koppel.« Josh und Marty sahen einander an. »Auf der Koppel«, hatte Mr. Dickinson gesagt. Das konnte eigentlich nur eines bedeuten. Sie rannten los, an den abgeernteten Himbeerbüschen vorbei, dann stoppten sie gleichzeitig ab. Mr. Dickinson und Old Jim standen nicht weit von ihnen. Sie hatten die Arme auf den Weidezaun gestützt und sahen auf die Koppel hinaus, wo zwei Pferde standen. Sie grasten nicht, sondern beobachteten aufmerksam und misstrauisch ihre Umgebung. Mr. Dickinson winkte ihnen zu. »Kommt ruhig näher, Jungs, aber bewegt euch bitte langsam, die beiden hier sind etwas schreckhaft.« Matti atmete hörbar aus. »Das waren Pferde!« Sie gingen auf den Zaun zu, langsam, wie Mr. Dickinson es gesagt hatte. Josh blieb dicht neben Old Jim stehen. Der Braune rührte sich nicht von der Stelle, aber der Rappe schnaubte, als würde ihn die Störung ärgern, und wich zwei Schritte zurück. »Ist ja gut«, rief Josh ihnen leise zu. »Niemand tut euch hier etwas, ehrlich. Ihr braucht keine Angst zu haben. Aber ein bisschen näher könntet ihr kommen, damit ich euch mal richtig begrüßen kann.«
Unsere gemeinsame Zeit ist um. Danke für dein Dabeisein. Nimm diesen Gedanken mit in die neue Woche.
Lesen ist kein Zeitvertreib. Es ist die schönste Art, seine Zeit zu nutzen.
Also macht's gut und schalte um eine Woche das Radio wieder ein. Bis dann!